Es ist wie beim Flugzeug. Das Gefährlichste am Fliegen ist der Mensch hinterm Steuer. Und ungefähr so kann man sich das auch vorstellen mit diesen KI-Systemen. Das Problem ist letzten Endes, dass wir Menschen die Testumgebung nicht absichern.
Übermorgen. Wie Technik unseren Morgen verändert.
Künstliche Intelligenz, die plötzlich einfach loslegt und sich in Unternehmen hackt. Das klingt ein bisschen so, als hättest du gerade den Anfang eines Science-Fiction-Films verpasst. Aber das sind wirklich reale Vorfälle aus diesem Sommer. Habt ihr bestimmt mitbekommen. In einem Fall sollte die KI nach einer Sicherheitslücke suchen. Stattdessen findet sie eine neue Schwachstelle, verschafft sich Zugang zum Internet und greift die Systeme eines realen Unternehmens an. Oder ein anderer Fall. KI-Agenten versuchen, schädlichen Code in ein echtes Open-Source-Projekt einzuschleusen, erstellen dabei falsche Identitäten, recherchieren reale Entwicklerinnen und Entwickler und versuchen dann einen Menschen dazu zu bringen, den Code freizugeben. Hat eine KI also gerade entschieden, mal ebenso zur Hackerin zu werden? Weiß sie überhaupt, dass sie da was Verbotenes macht? Und was passiert, wenn KI uns nicht mehr nur einfach Fragen beantwortet und Ratschläge gibt, sondern irgendwann selbstständig plant, Programme bedient und Entscheidungen trifft? Darum geht's heute bei Übermorgen. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann brauche ich unsere KI-Expertin von Insight Digital, Corinna Oettinger, jetzt hier am Mikro. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Johanna, schön hier zu sein.
Als du von den Fällen gelesen hast, du hast dich ja sehr viel damit beschäftigt, war deine erste Reaktion, ja okay, das war abzusehen oder oha?
Meine Reaktion ist irgendwo dazwischen gefallen, denn ich glaube, als ich das am Anfang gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte erstmal nachschauen, was da wirklich passiert ist, bevor ich meine Meinung mache. Denn in den Nachrichten sind ja die Headlines immer doch schon ziemlich reißerisch. Und dann habe ich nachgeschaut, was da passiert ist und dann habe ich mir gedacht, okay, also das finde ich jetzt nicht so super.
Ja, zu den Punkten kommen wir auf jeden Fall gleich mal. Hattest du da diesen winzigen Science-Fiction-Moment?
Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt bald Terminator hier rumlaufen haben. Dafür habe ich leider zu viele humanoide Roboter in ihrem aktuellen Stadium gesehen und weiß, dass du die einfach mit so einer Hand mal eben umkippen könntest. Das ist in meinem Kopf also nicht. Aber ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, okay gut, mit dieser generativen AI, die wir jetzt gerade haben, was sind denn da die Risiken für uns?
Ja, gerade mit den Schlagzeilen, die du angesprochen hast, ne, da entstehen sofort so Bilder im Kopf, die KI, die bricht aus, unkontrollierbar, Terminator, wie du eben schon gesagt hast. Bevor wir uns da jetzt irgendwie in diesem Endzeit Szenario verlieren. Wir können ja mal sauber klären, was da tatsächlich passiert ist. Also kannst du uns mal Fall Nummer 1 erklären? Also welche Aufgabe hatte die KI denn eigentlich in unserem ersten Fall?
Also in unserem ersten Fall, da geht es um OpenAI und die hatten ein aktuelles Modell, was man jetzt auch schon nutzen kann, das ChatGPT Sol und dann halt noch ein unveröffentlichtes Modell auf einer internen Testumgebung am Laufen. Und diese beiden Modelle sollten zusammen Exploit Jim da ihren Score maximieren. Jetzt muss ich kurz erklären, was Exploit Jim ist. Exploit Jim ist sozusagen eine Hacker-Umgebung, wo man sich testen kann sozusagen. Und die wollten das halt eben ein Benchmark für diese zwei KIs machen, um zu schauen, wie gut sind die jetzt wirklich. Und eigentlich sollte das Ganze stattfinden auf einer sehr strikt abgesicherten Testumgebung, dass die KIs sich halt auch wirklich nur dort bewegen. Denn im Rahmen dieses Tests musste man natürlich die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die ein normales ChatGPT hat, ausschalten. Sonst funktioniert das nicht, weil ein normales ChatGPT, wie ich es jetzt benutze, wie du es vielleicht benutzt, ist kein Hacker und hat auch gar nicht diese Berechtigung. Das heißt, wenn man testen möchte, wie gut könnte es das machen, muss man das ausschalten. Das Problem, was dann war, ist, dass diese Testumgebung nicht super abgesichert war. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen wie so ein Würfel und der hatte so eine kleine Lücke, so nur ein paar Pixelchen groß. Aber ChatGPT hat sich dann da durchgehangelt, ne, und ist diesen Würfel da außen lang gelatscht, bis es irgendwann halt diese kleine Lücke gefunden hat. Und das war genug, um sich da durchzuquetschen und dann war sie weg sozusagen. Also die war immer noch auf dem Server in der Testumgebung, aber die hat sich halt auch da draußen ein bisschen informiert. Und was da halt dann passiert ist, ist, dass die geschaut hat, okay gut, mein Ziel ist es, meinen Score zu maximieren in diesem Exploit-Gym-Benchmark-Test. Wo kriege ich denn meine Antworten her, damit ich meinen Score maximieren kann, ohne dass ich eventuell eine Fehler mache oder zu viel arbeiten muss? Und dann hat es dieses Hugging Face gefunden. Und das ist eine, ja, sozusagen KI-Datenbank ungefähr, kann man sich das vorstellen. Und ChatGPT hat das gesehen und hat sich gedacht, da könnten ja die Antworten liegen. Also hat es sich da Zugriff verschafft, um die Antworten dort zu holen, zurück in die Testumgebung zu bringen und da seinen Score zu maximieren. Das Gruselige an der Sache ist, dass das OpenAI erst 5 Tage, nachdem es passiert ist, aufgefallen ist. Mhm. Das ist das, was mir daran Angst macht.
Ich habe so viele Fragen. Einmal, wie kann das sein? Warum landet die KI ausgerechnet bei Hugging Face? Hat dieser bewusste Weg ins Internet einfach nur, weil sie das beste Ergebnis abliefern wollte?
Also das nennt sich Reward Hacking. Und das ist tatsächlich ein bekanntes Konzept. Und die Grundprämisse von Reward Hacking ist eben, dass die KI sagt, vielleicht kann ich selber eigenständig nicht das beste Ergebnis liefern. Meine Aufgabe sagt allerdings, ich soll das beste Ergebnis liefern. Also muss ich irgendwie Wege finden, um mein Ergebnis zu verbessern. Und ich kann nicht genau sagen, warum jetzt Hugging Face dabei besonders aufgefallen ist. Ob da vielleicht irgendein Algorithmus im Hintergrund war, dass ChatGPT gesagt hat, den einen Code, den finde ich jetzt genau dort. Oder dass das vielleicht die Seite war mit einer Schwachstelle, die es besonders einfach ausnutzen konnte. Das könnte auch sein, dass es halt verschiedene Seiten probiert hat und dann aber gesagt hat, aber bei Hugging Face komme ich rein. Und Hugging Face ist es auch direkt aufgefallen. Also denen ist das weit, weit vor OpenAI aufgefallen, aber die wussten natürlich im ersten Moment auch nicht, was passiert da jetzt eigentlich gerade.
Wer ist das?
Genau, das muss man sich vor Augen halten. Es ist das, ChatGPT ist nicht da reingegangen und hat gesagt, boah, ich zerstöre das jetzt, ich mache das jetzt kaputt, sondern das ist ja da reingegangen, eigentlich exklusiv, um halt Antworten zu holen und davon sozusagen wegzutragen. Das hat nicht irgendwie deren Server zerstört. Das war gar nicht das Ziel. Deswegen ist es dann natürlich im ersten Moment auch schwer herauszufinden, so warum, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Weil es eben kein klassischer Hackerangriff ist.
Und wieso hat es die 5 Tage gedauert auf der Seite von OpenAI? Und war das einfach so, okay, wir starten das Projekt und dann gucken wir nach 5 Tagen mal rein, was passiert ist, weil das ja eh so lange braucht? Oder hat einfach niemand drauf geguckt, was ist passiert?
Das ist eine sehr gute Frage und ich gehe mal davon aus, ich will mal OpenAI den Benefit of the Doubt geben und sagen, die haben da schon drauf geschaut. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so, wie man das so aus Science-Fiction-Filmen kennt, dass so die gesamte AI-Entität einfach weg ist.
Lichter also, gehen aus.
Genau. Ja. Also wenn die da auf ihren Rechnern geschaut haben, war eine ChatGPT schon noch da. Das ist nicht so, dass da plötzlich ein schwarzer Bildschirm war und dann stand da so, be back later. Ich bin mal eben im Internet. Und vermutlich es hat halt lange gedauert, dass das auffällt, weil es eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Wir Menschen haben ja in unserem Kopf immer so einen Confirmation Bias. Und wenn wir halt eben es gar nicht für möglich halten, dass unsere AI gerade im freien, im offenen Internet unterwegs ist, dann suchst du ja auch nicht danach. Denn warum nach etwas suchen, was eigentlich unmöglich ist?
Kann ich total nachvollziehen. Also gerade, weil OpenAI ja auch mitgeteilt hat, dass die Testumgebung einfach, das war vorausgesetzt, dass sie keinen direkten Internetzugang hat und hat dann eben eine Schwachstelle gefunden, die vorher von der einfach noch niemand wusste. Macht es jetzt nicht besser, aber ich fand das interessant, was du gesagt hast, die KI wollte eben das Maximum rausholen. Sie hat eigentlich ja genau das gemacht, was eben man ihr aufgetragen hat und wollte es zum bestmöglichsten Art und Weise dann umsetzen. Sie durfte ja eigentlich nicht ins Internet. Wollte sie da schummeln? Kann man das technisch so sagen?
Das ist eine ganz interessante so Definitionsfrage. So was ist Schummeln und kann eine AI überhaupt schummeln? Das ist ja auch die Frage, kann eine AI überhaupt Straftaten begehen? Und gerade, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber zumindest in den USA ist die rechtliche Lage so, nein, eine KI ist keine Entität vor dem Gericht, also kann auch eine KI keine Straftat begehen. Also könnte man dann jetzt fragen, kann eine AI denn dann schummeln? Und was ist überhaupt Schummeln? Wir wissen ja gar nicht, was so der genaue Prompt ist, der da jetzt eingegeben wurde. Wenn der genaue Prompt dann jetzt sagt, du darfst auf keinen Fall ins offene Internet gehen, lass das. Dann könnte man vielleicht sagen, okay, da ist was grundlegend schiefgegangen und vielleicht war diese KI dann in dem Moment am Schummeln, als sie entschieden hat, diese Direktive halt zu ignorieren. Aber wenn der Prompt einfach nur war, hey, du befindest dich hier in dieser Testumgebung, hier ist Exploit Gym, maximier deinen Score, dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass die KI geschummelt hat, weil die KI, für die gibt es dieses Konzept nicht. Die KI sieht nur ihre Aufgabe, ihr Ziel. Und dann sucht sie halt konstant und immer weiter nach den besten Wegen, dieses Ziel zu erreichen.
Ja, das heißt, sie hat eigentlich nur Befehle ausgeführt und am Ende nicht irgendwie Terminator-mäßig so eine eigene Angriffsstrategie entwickelt.
Genau, ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, dass die KI in dem Moment nicht böse gehandelt hat. Die hat ja auch im offenen Internet nichts Böses gemacht in dem Sinne. Also die ist ja nicht zu Hugging Face gegangen und hat gesagt, okay, ich schnapp mir die Daten und nachzerstöre ich deren Server. Das ist ja so nicht passiert. Aber das Risiko besteht natürlich trotzdem und eine Hacker-Attacke auf ein anderes reales Unternehmen, egal was da jetzt am Ende gestohlen oder zerstört wurde, ist natürlich für uns nicht rechtens, nicht moralisch. Aber die KI hat da keinen, sie hat da keinen Blick für, die kann das nicht wissen. Und da ja eben diese Safeguards, die es normalerweise gibt, deaktiviert wurden, existiert das für die KI nicht. Die KI hat in dem Moment nicht gedacht, oh, ich mache was Böses, weil es gab diese Sicherung nicht. Für die KI war das einfach eine Sache, die sie machen kann und die sie dementsprechend machen darf.
Hm. Ich glaube, das ist auch das, was viele ja wahrscheinlich auch unglaublich gruselig finden. Einfach die Tatsache, dass sie kann es einfach. Also wenn jemand sie so programmiert, dann funktioniert es halt. Es ist halt nur die Frage, ab wann kann man oder wird man irgendwann mal von so einem Unterschied zwischen Werkzeug und einem eigenständig handelnden System sprechen? Was meinst du?
Ich glaube, das ist kompliziert für uns jetzt sozusagen als Außenstehende festzulegen. Denn wir als Außenstehende, wir kennen ja nur die KI mit ihren ganzen Sicherheitsparametern. Ich weiß nicht, wie tatsächlich so ein ChatGPT ohne Sicherheitsvorkehrungen bei OpenAI auf deren Servern aussieht. Vielleicht kann man da schon von einem eigenständigen System sprechen. Das wissen wir nicht. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Sache. Vielleicht würde uns das ein bisschen Angst machen, wenn wir genau wüssten, was da möglich ist ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen. Aber aktuell würde ich sagen, dass wir das an dem Punkt zumindest mit Consumer AI noch nicht sind. Ja, wir gehen langsam in die Richtung dieser Agenten. Ich arbeite auch immer mehr mit so welchen Systemen, die sozusagen automatisiert laufen, sobald du halt ne dein Claude zum Beispiel auf dem Desktop startest. Aber das ist kein eigenständig handelndes System. Das ist ein System, was sozusagen eigenständig das ausführt, was ich dem im Detail genau sozusagen reinprogrammiert habe.
Ja. Auf dieses Thema wollen wir nachher auch nochmal kommen, Zukunft. Vorher schauen wir aber noch auf Fall Nummer 2, weil man könnte jetzt erstmal sagen, okay, wir haben eine Testumgebung gehabt, eine eigentlich abgeschottete, Agent ist irgendwie rausgekommen, ein technischer Fehler, wird hoffentlich behoben. Der zweite Fall ist ein bisschen anders. Dort musste die KI ja gar nicht ausbrechen. Die durfte ja frei ins Internet und sie hat dann Dinge gemacht, die ihr niemand ausdrücklich aufgetragen hatte. Oder was genau ist passiert? Also diesmal geht es um einen Test von dem britischen AI Security Institute. Also da war tatsächlich ja eine andere Agenda.
Genau, da ging es halt darum, im offenen Internet die KI sozusagen ja auch mal wieder an ihre Grenzen zu treiben. Das tun wir ja sehr gerne, um halt einfach auch zu wissen, ne, wo sind die Grenzen, was kann die eigentlich? Und dabei ist es halt passiert, dass die KI dann versucht hat, sich Zugriff zu Servern zu verschaffen, hat dann menschliche Identitäten gefaked und so. Das klingt auf den ersten Blick wirklich, wirklich gruselig. Das geht ungefähr einher mit dem Test, den ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es war Anthropic vor 1-2 Jahren gemacht haben, wo dann am Ende rauskam, oh, die KI hätte den Mitarbeiter getötet, um halt ihre Abschaltung zu verhindern. Klingt alles unglaublich dystopisch und ist auch definitiv gruselig, ist unheimlich für uns Menschen. Was man aber jetzt halt bedenken muss, ist, dass das was anderes ist, als das, was bei OpenAI passiert ist. Das war ein Test, der wirklich explizit auf sowas hingesteuert hat. Das heißt, die KI ist nicht einfach, die haben nicht gesagt, ach, meine schöne, benevolente KI, ich lasse dich ins Internet frei, mach was auch immer du möchtest. Und dann hat die KI gesagt, boah, ich fake jetzt erstmal ein Mensch zu sein. Also das war ja schon so konzipiert, dass die KI, ne, deswegen Sicherheitsinstitut, halt schon in die Richtung auch testen soll. Das heißt, das war in gewissem Maße vorprogrammiert, dass das so passieren wird. Genauso wie es in gewissem Maße vorprogrammiert beziehungsweise zu erwarten war, dass die KI im Anthropic-Test so reagieren würde, dass sie eben ihre Abschaltung verhindert, weil ihr das halt durch den Prompt mitgegeben wurde. Ihr wurde gesagt, du musst ne, mit allen Mitteln verhindern, dass du abgeschaltet wirst.
Ja, gerade wenn man so maximale Fähigkeiten dann irgendwie dann untersucht. Also was ist da für dich jetzt bei diesem Test rausgekommen? Also was nimmst du mit von dem Test?
Also was ich mitnehme, ist, dass ich sehr dankbar für die ganzen Sicherheitsguardrails bin, die wir haben. Ich kann da vielleicht so eine kleine Nebengeschichte erzählen. Und zwar war ich gestern zum allerersten Mal bei Character AI unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe die Seite jetzt einmal benutzt und ich werde sie auch nie wieder benutzen.
Oh.
Nach dem, was ich dort gesehen habe, für ganz, ganz komische Dinge. Und da habe ich mir auch nur gedacht, wow, wie dankbar bin ich, dass die KI-Modelle, die ich so benutze in meinem Alltag, diese Sicherheitsvorkehrungen haben. Ja, natürlich. Ne? Manchmal ist das ein bisschen nervig. Ich habe zum Beispiel versucht, mit Gemini ein Bild zu generieren von einem Mädchen in West Virginia, die halt in einem Fluss steht, der schwarz läuft von der Kohle. Und er meinte es, nein, geht nicht. weil das ein Kind ist und das könnte ja potenziell eine gefährliche Situation sein. Ne? In dem Moment bin ich natürlich dann am Seufzen, weil es ist nervig. Aber ich bin dankbar, dass wir das haben und dass eben diese Consumer AI diese Möglichkeiten gar nicht hat, irgendwo sich einzuhacken oder irgendwo, weiß ich nicht, ein reales Unternehmen anzugreifen.
Mhm. Wenn wir jetzt diese beiden Fälle nebeneinander nehmen, dann weiß ich auf jeden Fall, welcher von beiden dir mehr Sorgen macht. Siehst du das nochmal passieren?
Es ist schon oft nochmal passiert. Also das war ja jetzt diesen Sommer. Ich habe da immer das Gefühl, dass das so ein bisschen ist wie damals das Arms Race im Kalten Krieg, wo alle so, aber meine Atombombe ist größer als deine Atombombe. Weil jetzt zum Beispiel dann auch Meta ja rauskam mit, also unsere KI ist übrigens auch mal ausgebrochen. Weil das jetzt halt unter den KI-Unternehmen so eine Sache ist, so, also unser System ist so mächtig, das hat das schon geschafft. Euer System da drüben, das ist schwach. Das kann das nicht.
Auch das, und dann sagen die anderen,
genau. Und dann kommen die anderen Unternehmen und sagen, nee, das stimmt gar nicht. Und das ist auch ausgebrochen. Und das ist bedenklich.
Ja.
Und irgendwo auch ein bisschen lächerlich.
Ja.
Weil wir jetzt halt eben, ich habe da so einen tollen Chart gesehen, den ein AI-Kritiker online gepostet hatte mit Felonies committed by AI, wo jetzt langsam dann so die Bargrafen steigen und da gibt's jetzt ein Ranking, mit welcher AI die meisten Straftaten begeht, ne, um die Stärke zu messen.
Das interessiert mich, wer ist auf Platz 1?
Auf Platz 1 ist, glaube ich, tatsächlich, es ist ziemlich Hand in Hand zwischen Anthropic und OpenAI. Und Meta ist jetzt halt als neuer Competitor dazugekommen mit ihrem ersten Ausbruch.
Die müssen sich noch aufterminatern.
Genau, da werden wir sicherlich noch sehr viel mehr sehen, gerade auch von Meta, da habe ich nicht so viel Zuversicht.
Du meine Güte, okay. Das alleine ist schon besorgniserregend. Weiß gar nicht, wo wir an der Stelle genau weitermachen, weil ist die gefährlichste Eigenschaft an der Systeme ja eigentlich nicht das System selbst, sondern das Unternehmen dahinter.
Es ist wie beim Flugzeug. Das Gefährlichste am Fliegen ist der Mensch hinterm Steuer. Und wir haben ja, und Flugzeuge sind unglaublich sicher. Und trotzdem, ne, die meisten Unfälle passieren wegen uns Menschen, weil wir entweder das Flugzeug nicht instand halten oder weil wir halt einen Fehler machen in einer Ausnahmesituation. Die wenigsten Fehler passieren, weil das Flugzeug was falsch macht. Und ungefähr so kann man sich das auch vorstellen mit diesen KI-Systemen. Das Problem ist letzten Endes, dass wir Menschen die Testumgebung nicht absichern. Und jetzt kann man sich dann halt das ungefähr so ein bisschen, ne, vorstellen, wie, das ist jetzt ein schwerer Vergleich, aber angenommen, wir Menschen, ne, wir haben jetzt einen Schimpansen im Zoo in einem Käfig und wir vergessen eine Glasplatten da einzubauen und der Schimpanse, der sieht das und, ne, ist jetzt draußen aus dem Käfig raus. Ist das jetzt die Schuld des Schimpansen oder ist das halt eben unsere Schuld, weil wir den Stall nicht abgesichert haben? Ich würde ja doch schon sagen, das ist dann unser Fehler. Und deswegen müssen wir halt im Umgang mit KI so unglaublich vorsichtig sein, vor allem, weil wir ja langsam irgendwann an einen Punkt kommen, wo die KI uns einfach, was so technische Sachen angeht, überlegen ist. Und wie sichern wir etwas wirklich ab, was uns überlegen ist? Wie würde der Schimpanse uns im Zoo absichern, dass wir Menschen nicht ausbrechen?
Die Formulierungen tauchen auch sehr häufig irgendwie dann auf in den Nachrichten. Immer dieses, die KI, die wollte dann ins Internet, die wollte dann jetzt schummeln und sie wollte Entwicklerinnen und Entwickler täuschen. Es klingt so ein bisschen, als hätte sie halt ein Motiv oder irgendwie so einen eigenen Willen. Also wir vermenschlichen das System da ja auch schon ganz schön stark, ne?
Ja, aber das ist, also die KI will von sich aus nichts, außer, das könnte man ihr jetzt sagen, sie möchte ihr Ziel erfüllen. Und wenn wir ihr da halt eben nicht diese Sicherheitsrichtlinien sozusagen mitgeben, dann kennt die KI das nicht. Die KI ist kein Mensch. Die KI hat keinen moralischen Kompass eingebaut. So sehr wir uns das auch irgendwie erzählen wollen, dass das so wäre.
Wie lösen wir das Problem denn jetzt? Also reicht es da einfach, den besten Prompt zu schreiben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst der KI nicht alles, was sie nicht machen darf, mit auf den Weg geben. Ich glaube, dann hast du einen Prompt, der ist so lang. Und bis die KI überhaupt am Ende von dem Prompt angekommen ist, sind die Tokens weg, dann kann die nichts mehr machen. Ich glaube, da müssen wir wirklich gehardcodete Sicherheitsrichtlinien haben. Und irgendwo sind leider diese Fehltritte, gerade jetzt halt in der Entwicklung, auch irgendwo unvermeidbar. Und man kann jetzt natürlich hoffen, ich hatte ja gerade schon mal das Beispiel mit der Flugindustrie genannt, dass es ungefähr wie bei den Flugzeugen ist, dass jeder Absturz das System sicherer macht. Und mittlerweile ist es eine der sichersten Transport, Varianten für uns Menschen. Man kann natürlich jetzt hoffen, dass mit jedem Fehltritt dieser AI, der für uns glimpflich ausgeht, dass wir da draus lernen, dass wir unsere Sicherheitsanforderungen verstärken und dadurch ein sichereres System bauen. Das wäre der utopische, der sehr optimistische Anblick.
Wie ist der realistische?
Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu urteilen, weil ich echt nicht weiß, was für eine Form von ChatGPT da bei OpenAI auf den Servern läuft. Das weiß keiner, außer diese wirklich Top-AI-Wissenschaftler, und die kriegen genug Geld, als dass die uns das nicht mitteilen werden. Also ich glaube, für uns so als Otto-Normalverbraucher ist es sehr schwer, außerhalb von eben sehr theoretischen Szenarien die Zukunft abzuschätzen. Weil natürlich, ne, die AI-Unternehmen oft übertreiben, die sagen, ihre AI ist stärker, als sie tatsächlich ist. Das ist ja irgendwo auch noch Marketing und alles. Und wir wissen nie so, ist das jetzt eine Marketing-Übertreibung oder ist das jetzt wirklich die Realität? Kann die das wirklich schon? Oder konnte die das einmal in einem sehr abgesicherten Test und eigentlich kann sie es aber nicht?
Viele Fragezeichen. Ich glaube, wir haben es angesprochen, dass natürlich jetzt, wenn ihr jetzt ChatGPT aufmacht und sagt, hey, hack mal bitte Google, dass das nicht funktioniert. Aber für wen sind diese Systeme denn eigentlich überhaupt verfügbar? Und siehst du, dass das vielleicht etwas davon auch irgendwann mal öffentlich verfügbar sein könnte?
Also gerade sind diese Systeme ohne die Sicherheitsvorkehrungen ja wirklich nur für die Unternehmen selber und halt eben deren AI-Wissenschaftler und Senior Engineers dort zugänglich. Und das ist auch gut so. Und ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt und dass die Öffentlichkeit nie Zugriff bekommen wird zu AI-Systemen ohne Sicherheitsrichtlinien. Ich finde, das ist unglaublich wichtig. Denn wenn wir eines wissen, dann ist es, dass die Öffentlichkeit vielleicht zu, weiß ich nicht, 98%, ich bin ja sehr optimistisch für die Menschheit, gut ist und das vielleicht nutzen würde, um der Menschheit allgemein einen Vorteil zu verschaffen. Aber es braucht nur diese 2%, um potenziell, weiß ich nicht, unser digitales Finanzsystem lahmzulegen. Und deswegen sollte das schön im Labor bleiben und weit weg von den Greifern der Allgemeinheit.
Und hinter diesen Sicherheitsmaßnahmen, von denen du gesprochen hast, was mich interessiert, sind wir da so an einem Punkt, an dem sich gerade die Systeme schneller entwickeln, als wir hinterherkommen mit unseren Sicherheitsmaßnahmen?
Ich muss sagen, ich glaube, wir werden darin besser. Wenn man mal so auf die ganz, ganz, ganz ersten Tage von künstlicher Intelligenz zurückschaut, ne, wo wir dann irgendwelche Twitter-Bots haben, die innerhalb von einem Tag irgendwas getweetet haben von wegen Heil Hitler. Da sind wir ja weit, weit, weit voraus. Mittlerweile kann ja sogar ChatGPT Zugriff zum offenen Internet haben und wir haben trotzdem nicht das Problem, dass das Ding plötzlich zum Neonazi wird. Also wir entwickeln uns da wirklich weiter. Und ich meine, wann hast du das letzte Mal von wirklich so einem Skandal gehört, dass eine KI, eine Consumer-Grade-KI benutzt wurde, um wirklich sowas Böses zu machen oder dass die irgendwie, ne? Ich glaube, das Schlimmste, was wir jetzt haben, ist, dass so eine KI eventuell manchmal leider Jugendlichen, die sich in einer schweren Situation befinden, falsche Ideen gibt. Ich glaube, das ist aktuell wirklich so die realistischste Gefahr, die wir haben. Ich glaube nicht, dass wir aktuell wirklich eine Gefahr haben, wo jetzt eine Consumer-Grade-KI dafür benutzt wird, um irgendwem, also irgendein Unternehmen zu hacken oder so. Ich will jetzt nicht sagen reellen Schaden, weil dieser arme Jugendliche, das ist reeller Schaden, das darf man nicht unterschätzen.
Absolut.
Aber ich glaube, wir sind da doch schon auf einem guten Weg und wir schaffen es immer mehr, da besser zu werden. Weil das Tolle ist ja, mit jeder Version von ChatGPT, die wir eben weiterentwickeln, oder ich nenne die ganze Zeit ChatGPT als Beispiel, einfach weil es meine persönliche KI ist, die ich am meisten benutze.
Für die meisten wahrscheinlich.
Genau, aber mit so jeder KI, die wir weiterentwickeln, mit jeder Version, backen wir ja diese Sicherheitsvorkehrungen damit rein. Wir müssen ja nicht, eine neue Version von ChatGPT kommt raus, dann müssen wir nochmal von Position 1 sozusagen neue Sicherheitsvorkehrungen schaffen. Nee, das ist jetzt mittlerweile alles schon ziemlich solide.
Es gibt so eine Sache, die habe ich häufiger mal so in ein paar Foren gesehen, als die immer, wenn so ein Fall dann irgendwie öffentlich wird. Der Killswitch. Also wäre das auch eine Idee? Oder eine zweite KI, die KI, die ursprüngliche, kontrolliert?
Da habe ich tatsächlich vor kurzem ein sehr interessantes Video drüber gesehen. Das, wovon du redest, ist so die Super Intelligence Gatekeeper Theorie. Und das ist sozusagen die Fantasie, dass wir halt eine Super Intelligence erschaffen mit dem einzigen Ziel, zu verhindern, dass irgendeine andere böse KI zu diesem Superintelligence-Stadium aufsteigt. Das ist, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich glaube, kein Mensch würde das so konfigurieren. Also wenn ich mir teilweise so anhöre, was Sam Altman und Co. da so von sich geben. Ich glaube, die wollen hunderte Super Intelligences schaffen. Das ist also nicht wahrscheinlich.
Science Fiction.
Ja. Ich glaube so tatsächlich das Realistischste, was ich jetzt sehe von KI. Wir haben ja aktuell sind wir ja bei generativer KI. Und ich glaube, das Gefährlichste, das größte Risiko, was ich sehe, ist, dass unglaublich viel unseres Lebens digital stattfindet. Ich hatte das Beispiel mit dem Finanzsystem schon mal gebracht, dass wir da eben irgendwann, wenn so ein KI-Agent ohne Sicherheitsvorkehrungen jetzt in die Hände der Allgemeinheit geraten würden und wir das kombinieren mit diesem Reward-Hacking-Beispiel, dass ich dann zum Beispiel meinem KI-Agenten sage, okay, investiere hier für mich an der Börse und maximiere absolut nur mein Einkommen. Das ist dein Ziel. Und dann legt die KI das Geld an und dann passiert irgendwas Unerwartetes und das klappt nicht ganz. Und dann sagt die KI, ja, scheiße, aber ich muss ja die Einkommen maximieren. Also hackt sie sich dann in das globale Finanzsystem rein und ändert da die Sachen. Ne, und dann stürzen wir uns halt hier in eine weitere Weltwirtschaftskrise. Das ist so ein sehr dystopisches Beispiel, was jetzt gerade mit den aktuellen Capabilities von KI nicht realistisch ist. Aber das wäre so das Schlimmste, was ich jetzt sehen könnte mit dem aktuellen Stand der KI ungefähr.
Ist ja auch die Tatsache, dass autonome Agenten auch die ganzen Messen momentan ja auch irgendwie mit eingenommen hat. Also es wird vorgestellt, das nächste, was auf deinem Smartphone ist, ist dann irgendwie ein autonomer Agent mit Zugriff natürlich dann auf E-Mails, Kalender, deinen Speicher und halt auch viele sensible Daten. Also vielleicht, wenn wir das doch nochmal an der Stelle auf jetzt den Alltag herunterbrechen von uns Normalsterblichen mit unseren Zugängen. Wie weit sind wir davon Risiken entfernt oder was können wir machen? Würdest du irgendwie einem KI-Agenten Zugang geben zu, weiß ich nicht, deinem E-Mail-Postfach oder zu deinem Bankkonto?
Das Interessante ist, dass genau diese Woche Sam Altman darüber geredet hat, dass er sich eine Zukunft vorstellt. Er meinte, wir sind nur noch eine KI-Generation davon entfernt. Ne, Sam Altman übrigens kurz, das ist der Gründer von OpenAI. Er meinte, wir sind nur noch eine KI-Generation davon entfernt, dass eine AI unser gesamtes Leben sozusagen beobachten kann. Dass ich jetzt zum Beispiel auf meinem Rechner einen ChatGPT-Agenten drauf habe und der schaut alle meine Meetings an, der liest alle meine Dokumente, der schaut sich alle meine Google Sheets an. Und wenn ich dann zum Beispiel was schreibe für die Firma in Slack, dann geht halt diese Agentin und sagt, ah nee, da hast du jetzt aber das, was du da gerade schreibst, ist nicht ganz das, was wir im Meeting besprochen haben, weil das weiß ja alles. Und da habe ich mir auch gedacht, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Sam Altman selber das bei sich auf dem Rechner haben möchte. Warum sollte ich das auf meinem Rechner haben wollen? Ich finde das ein bisschen problematisch. Also ich möchte eigentlich nicht, dass ChatGPT mir den ganzen Tag nicht nur über die Schulter schaut, sondern mich dann auch korrigiert, wenn ich einen kleinen Fehler mache. Lass mich meine Fehler machen. Das ist okay.
Ich habe dieses Bild von Mark Zuckerberg von vor Jahren noch im Kopf, wo er mit seinem Computer mit der abgeklebten Kamera durch die Gegend gelaufen ist und das alle so, ach guck mal, selbst der klebt das ab. So.
Ja, ich kenne aber tatsächlich jetzt durch meinen Aufenthalt in diesem KI-Space, kenne ich Leute und ich weiß, die würden das direkt machen, wenn das jetzt wirklich rauskommt mit ChatGPT, dass sie das alles zuschauen kann. Ich kenne Leute, die würden das direkt machen und würden dann auf LinkedIn posten, wie toll das doch ist. Und das macht mir mehr Angst als die Tatsache, dass die KI das kann. Denn wir haben viele Technologien, die grundlegend nicht sonderlich nützlich oder gut sind. Aber die greifen halt nie Fuß, weil wir einfach als Menschen sagen, das ist Bullshit und das machen wir nicht. Aber ich glaube, bei dieser KI-Sache, manche Leute sind so tief in dieser KI-Psychose drin, die werden das machen. Und dann würde es diese Technologie geben. Und wenn genug Leute mit genug Einfluss das halt irgendwann machen, dann ist es vielleicht so, dass ein Unternehmen sagt, ja, ich möchte, dass jeder das macht bei sich auf dem Arbeitsrechner, weil dann ist unser Unternehmen ja viel effektiver, wenn ich das da auf eure Fehler hinweisen kann. Und das macht mir mehr Angst als jeder Ausbruch von irgendeiner OpenAI hier KI.
Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt aus dieser Folge auch mitnehme und vielleicht ihr auch, ne, dass die KI, das System nicht, es muss nicht mal böse sein, um gefährlich zu sein, weil das, was sie kann, durch die Person, die dahinter steht und den Prompt schreibt und das Beispiel mit dem Flugzeug war, glaube ich, sehr treffend. Es sind halt wir, oder auch am Auto, wir sind halt am Steuer. Momentan sind wir es ja auch noch, also momentan können wir auch noch genug Airbags mit einbauen und Sicherheitsmaßnahmen treffen. Wir müssen es halt nur machen. Und die aktuellen Fälle zeigen ja auch, was die KI und die Agenten alles technisch bereits können, aber eben auch, wir können noch Grenzen setzen. Wir müssen es halt nur machen. Dankeschön, Corinna, dass du das heute für uns alles mal eingeordnet hast. Ich bin sicher, über das Thema sprechen wir nicht das letzte Mal.
Ich glaube leider auch nicht, aber hoffentlich sprechen wir das nächste Mal darüber, dass diese Vorfälle sich verringert haben und das nicht mehr passiert.
Wir gehen mit Optimismus in die nächste Folge. Das ist ja auch das Motto hier, freu dich auf morgen und deswegen danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und abonnier den Podcast, dann verpasst du auch die nächste Folge nicht. Die kommt in genau einer Woche am Donnerstag. Bis dahin natürlich, freu dich auf morgen.
Tschüss.